Das heutige Thema ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann einmal über dieses Thema nicht nur stolpert, sondern sich mit diesem Thema auch beschäftigt. Spätestens dann, wenn ein naher Angehöriger, ein geliebter Mensch stirbt, in die geistige Welt eingeht. Spätestens dann macht man sich zumindest einmal Gedanken darüber. Man kann natürlich sagen, aha, geistige Welt, Leben nach dem Tod gibt es nicht. Der Materialismus hat das sehr erfolgreich gemacht, dass er sagt, dann wird es finster und dann ist alles aus. Aber trotzdem stellen sich eine ganze Menge Fragen. Eine der Fragen wäre zum Beispiel, was hat es für einen Sinn, wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang lernt und übt und irgendwann einmal stirbt und auf einmal ist das alles weg. Ja? Und die Vereinigungsphilosophie, die ja eine ganze Reihe von Kapiteln abdeckt, beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem 12. ihrer Kapitel. Das ist das Wesen der geistigen Welt und ihrer Bewohner. Hier wird einiges gemacht, hier gibt es einige Forschungen und es ist auch ganz interessant, wie die Vereinigungslehre hier an dieses Thema herangeht. Das erste ist einmal das Ausloten der Möglichkeiten und Hürden einer systematischen Erforschung der geistigen Welt. Das heißt, gibt es überhaupt Möglichkeiten, objektiv herauszufinden, ob es den Lebensraum Ewigkeit gibt oder ob es ihn nicht gibt? Das ist eine entscheidende Frage. Wenn es ihn gibt, dann muss er irgendeine Bedeutung haben. Wenn es ihn nicht gibt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf mein Leben, auf meine Lebensgestaltung, auf meine Vorstellung, auf mein Weltbild. Wir leben heute in einem sehr stark verwissenschaftlichten Zeitalter und wir glauben, dass wir heute alles aus dem Blickwinkel der Erdgebundenheit und aus dem Blickwinkel der materiellen Wissenschaften aus sehen und erforschen müssen. Das heißt immer wieder, die Wissenschaft hat irgendwas festgestellt und deswegen ist es wahr. Aber die geistige Welt ist für die Wissenschaft ein sehr, sehr schwer definierbares Anhängsel. Man müsste in der Wissenschaft konsequenterweise auch fragen, kann ich beweisen, dass es die geistige Welt nicht gibt? Und wenn ich diese Frage nicht positiv beantworten kann, dann muss zumindest dahinter ein Fragezeichen stehen, muss das zumindest einmal offen stehen lassen. Eine andere große Hürde mag sein, dass es sehr unterschiedliche Definitionen von Worten und Begriffen gibt, um die wir hier nicht umhinkommen. Zum Beispiel der Begriff Seele. Im zweiten Vortrag werde ich auf das ein bisschen näher eingehen. Der Seelenbegriff eines Hindus, der an die Seelenwanderung glaubt, und der Seelenbegriff eines Katholiken sind zwei verschiedene Dinge. Da werden ganz andere Dinge damit verbunden. Auch in der Philosophie. Auch was ist geistige Welt oder physische Welt, sogar der Begriff physische Welt ist nicht ganz geklärt. Was ist Materie? In der Nähe von Genf wird alles Mögliche untersucht, um Theorien zu bestätigen oder nicht zu bestätigen. Ein 3-Milliarden-Projekt, ein 27 Kilometer Tunnel unter der Erde, wie weit? 100 Meter unter der Erde oder noch tiefer, irgendwo sowas, ja? Mit Teilchenbeschleuniger und die wollen den Urknall nachmachen. So, was ist die physische Welt? Wo sind die Grenzen? Wo beginnt die Materie? Da gibt es noch sehr, sehr viele Fragen. Oder auch, was ist die geistige Welt? Was sind Geister? Viele Leute stellen sich unter Geistern irgendwelche Poltergeister oder irgendwelche englische Spukschlösser vor. Was ist das? Was ist ein Geist? Was ist ein Geistwesen? Was stellt man sich unter Himmel und Hölle vor? Die verschiedenen Religionen, hier sind sie zwar irgendwie ähnlich. Himmel ist etwas ganz Hohes, Tolles und Hölle ist etwas nicht so Schönes, ja, aber der Begriff Himmel im katholischen Katechismus ist ganz was anderes als der buddhistische Himmel. Was ist Leben? Was ist Tod? Ist das eine reine biologische Sache? Wie kommt es zum Leben? Und derartige Begriffsprobleme können auch zu Missverständnissen, auch bei solchen Vorträgen führen. Wenn man den Begriff Seele verwendet, können die Zuhörer eben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben. Oder auch vom Himmel. Aber die vorhandenen Informationen über die geistige Welt und das Leben nach dem Tod scheinen vielen reichlich chaotisch, widersprüchlich und unsystematisierbar. Ich habe hier einige Bücher aufgelegt. Ich werde zu diesen Büchern teilweise ein bisschen Stellung nehmen. Aber die widersprechen sich teilweise. Und die Vereinigungsphilosophie hat hier ein Drei-Schritte-System sich überlegt. Das erste ist einmal ein kulturübergreifendes Sammeln bereits bestehender Informationen aus der geistigen Welt und über die geistige Welt, was sich in den verschiedensten Kulturen von den Inkas über die Ägypter, Sumerer und so weiter bis zum heutigen Tag her angesammelt hat. Der Schritt zwei ist einmal die Sichtung und die Zusammenführung dieses Wissens über die geistige Welt und ihre Bewohner zum Zweck einer weiterführenden systematischen Erforschung. Und der dritte Teil dann, der dritte Schritt wäre die systematische Aufarbeitung des Wissens über die geistige Welt und ihre Bewohner sowie die Erweiterung des zu erforschen der geistigen Welt notwendigen Instrumentariums. Das ist deswegen ein wichtiger Punkt, weil man sagt, naja, mit einem Fernrohr kann man die geistige Welt nicht sehen. Also wir kennen das vielleicht. Treffen sich zwei Personen und der eine sagt, ich war schon dreimal jetzt auf dem Mond und ich habe noch nie einen Gott gesehen. Sagt der andere drauf, und ich habe schon so viele Gehirne operiert und habe noch nie einen Gedanken gesehen. Ja? Da kommen auch natürlich die Offenbarungen der Religionen herein. Das ganze kulturelle Erbe über die geistige Welt, über dieses Wissen. Eine Vorbereitung auf ein Leben nach dem Tod, Totenkulte, Ahnenkulte und so weiter, hat es in zahlreichen Kulturen gegeben seit dem Altertum und gibt es auch heute noch. Das sind ganz reale Dinge. Ich möchte hier mich nicht zu lange aufhalten. Wir kennen die Ägypter, die Etrusker. Die Jenseitsreise der Etrusker, das war übrigens sehr interessant, die geht in verschiedenen Etappen vor sich. Abschied, der Reiseverlauf, die Ankunft und das Empfangenwerden dort. Und auf dem Weg gab es bösartige, aber auch hilfreiche Dämonen, so nennen die dort, also Geistwesen. Und so musste für eine gefährliche Reise Vorsorge getroffen werden. Das heißt, die haben schon bezahlt für die gute Überfuhr in die geistige Welt. Hügelgräber mit den Grabbeigaben brauchen wir nicht unbedingt nach Gotland gehen. Das ist ein Foto aus dem Burgenland. Der Martin kennt es vielleicht. In der Nähe von Siegendorf gibt's Hügelgräber. Das ist ein Foto von dort, aus Siegendorf im Burgenland. Das heißt, auch das kommt aus einer Ideologie heraus, dass jemand diese Werkzeuge, hier diese Grabbeigaben, das ist meistens Essen oder sind Werkzeuge, dass er diese Werkzeuge dann in der geistigen Welt auch wieder braucht. Hat jemand im vergangenen Jahr im Künstlerhaus diese Ausstellung gesehen mit diesen Tonfiguren? Terrakotta. Das war eine sehr spannende Ausstellung. Der hat riesige Armeen aus Terrakotta gebrannt, damit die ihn in der geistigen Welt unterstützen können. Aber Wissenschaftler sein heißt nicht unbedingt, dass man Gott verneinen muss. Hier ein Zitat, das ich sehr gerne habe, von Werner Heisenberg. Wir alle kennen Werner Heisenberg, ein deutscher Physiker. Er sagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Und ich glaube, dass jeder ehrliche Wissenschaftler irgendwann einmal dorthin kommen kann. Irgendwann muss er sagen, muss ich den Hut ziehen, da kann ich nicht mehr weiter. Auch Herbert Bitschmann: Als Physiker fühle ich mich betroffen, ja auch verletzt, wenn meine Wissenschaft, also die Physik, dazu missbraucht wird, Scheinargumente für einen Nihilismus, Materialismus oder Atheismus zu liefern. Weil man eben nicht beweisen kann, dass es das nicht gibt. Könnte man das beweisen, dann wäre das eine andere Sache. Ja, aber hier werden oft Dinge angenommen und als Faktum hingestellt, die man nicht beweisen kann. Und ehrliche Wissenschaftler wissen das auch. Hier auch ein Zitat von Wernher von Braun. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass nichts spurlos verschwinden kann. Die Natur kennt keine Vernichtung, nur Verwandlung. Alles, was Wissenschaft mich lehrte und noch lehrt, stärkt meinen Glauben an ein Fortdauern unserer geistigen Existenz über den Tod hinaus. Emanuel Swedenborg, eines seiner Bücher ist dort hinten, viele andere Bücher gibt es im Volltext am Internet zum Herunterladen. Emanuel Swedenborg hat übrigens ein sehr spannendes Buch geschrieben über die Ehe in der geistigen Welt. Und Swedenborg war ein sehr anerkannter Wissenschaftler und erst als er ungefähr 60 war, hat er seine ersten geistigen Erlebnisse gehabt und hat dann begonnen, diese geistigen Erlebnisse auch niederzuschreiben, zu systematisieren. Er war ein sehr wissenschaftlich geprägter Geist und er hat ja viele Dinge ganz toll aufgeschrieben. Sein berühmtestes Buch ist Himmel und Hölle. Auch Carl Gustav Jung, wenn sich jemand mit dem beschäftigen möchte, auch Psychologie. Er erforscht das Unterbewusste, das Unbewusste Und er hat dann auch Fixpunkte eingeführt, an denen man sich heute noch orientiert, auch in der Psychologie. Das sind die sogenannten Archetypen. Ich gehe hier nicht näher drauf ein. Aber zahlreiche Wissenschaftler konzentrieren sich mehr auf die Tiefenpsychologie, Psychoanalyse, und die geht in der Regel einher mit einer Religionskritik. Hier in Wien, Sigmund Freud ist sehr bekannt dafür, aber das geht alles in die Richtung Materialismus, kommt aus der Schiene Marx und vor ihm Charles Darwin. Und hier ist immer eine Religionskritik, das ist auch ein sehr wichtiger Teil, eine Religionskritik damit verbunden. Er führt die ganze Psychologie auf ganz andere Dinge zurück und nicht auf ein Leben danach. Und Religionen predigen eben ein Leben danach. Dann hier zu erwähnen wäre auch Bert Hellinger, ich weiß nicht, wer sich schon mit Bert Hellinger befasst hat, ich möchte auch auf ihn nicht näher eingehen. Sein erstes Buch war Ordnungen der Liebe, wie die Beziehungen, das habe ich übrigens hier, dieses Buch, wie Beziehungen in Ordnung gebracht werden können. Er war Missionar, er war Ordensmann, war Missionar und hat viele Erlebnisse gehabt und konnte in Afrika von den Stammesfamilien dann auf bestimmte Probleme dann auch zurückschließen. Er wollte dann eigentlich in Pension gehen und dann hat er sein erstes Buch geschrieben und seitdem hat er keine Ruhe mehr. Er hat geheiratet, weil er erkannt hat, dass mit der Beziehung zwischen Mann und Frau eine vollkommen neue Ebene der Liebe möglich ist, die im Zölibatär nicht möglich war. Aber er bezieht Verstorbene in die Interpretation des Geschehens von Krankheit und Heilung mit ein. Familienaufstellung. Natürlich gibt es dieses große Glaubens- und Heilsystem, ich nenne es hier jetzt einmal so, Reinkarnation, Wiedergeburt, Seelenwanderung. Und große Bereiche der heutigen Esoterik sind sehr stark vom Weltbild der Reinkarnation geprägt. Aber auch die mystischen Ecken sozusagen der Hochreligionen, die Kabbala zum Beispiel hier, oder auch im Islam, auch im Christentum, da gibt es so mystische Zirkeln und die sind auch der Reinkarnation im Großen und Ganzen sehr nahe, weil sie eines nicht verstehen können. Zum Beispiel im katholischen Katechismus gibt es im Weiterleben, also nach dem Tod, keine Entwicklung mehr. Das Erdenleben ist alles. Nach dem Erdenleben geht jeder Mensch persönlich in die geistige Welt ein und erfährt dort sein eigenes Gericht, sein persönliches Gericht. Und dann gibt es zwar noch das Fegefeuer, aber das Fegefeuer ist nur eine Reinigung. Das Fegefeuer ist keine Entwicklung von einem Kind zu einem Mann oder so etwas. Es ist ein Unterschied, ob ich mich mit Seife reinige und irgendwie sauber mache oder ob eine Geistesentwicklung stattfindet. Und dann gibt es am Ende der Zeiten das jüngste Gericht. Und das können dann mystisch orientierte Personen nicht verstehen, dass wir nur die Chance hier auf dieser Welt haben. Da brechen viele Fragen auf. Dann gibt es natürlich Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten. Ich habe diese hier die übersinnlichen Fähigkeiten ein bisschen in Gänsefüßchen gesetzt. Aber besonders in England und in Amerika ist das viel näher dem Volk auch als bei uns hier im festchristlichen Europa, besonders im katholischen Europa. Das sind teilweise von der Kirche verbotene Bücher gewesen, weil man sich eben mit diesem geistigen Ding nicht zu beschäftigen hat. Aber es gibt diese Telepathie, Hellhören, Channeling zum Beispiel, Geistheilungen, solche Dinge gibt es. Dann Handbuch übersinnlicher Wahrnehmung und so weiter. Aura sehen, lesen. Und dadurch, dass die Großkirchen das in unseren Gegenden eher verneinen, stützt sich natürlich die Esoterik drauf. Ist vollkommen klar. Dann gibt es natürlich auch Filme, eine ganze Reihe von Filmen. Hollywood hat sich auch über dieses Thema hergemacht. Mehr oder weniger erfolgreich. Das Buch Hinter dem Horizont ist sehr interessant, auch der Film ist sehr interessant. Ich glaube, den haben schon mehrere gesehen, oder? Dann auch Der Himmel hinter dem Horizont. Das ist ein deutscher Film. Mein alter Freund Fritz heißt der. Handelt von zwei Ärzten, von denen der eine durch einen Unfall ums Leben gekommen ist, die aber beide in die gleiche Frau verliebt waren. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, wie das da aufgearbeitet wird. Das ist ganz toll, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen deutschen Film gibt zu diesem Thema, der wirklich ernst zu nehmen ist. Sixth Sense, Ghost, Stadt der Engel, im Zeichen der Libelle, hat das schon jemand gesehen? Zeichen der Libelle, Der Himmel kann warten und natürlich auch die Fernsehserie Charmed beschäftigt sich auch in einer gewissen Weise mit gewissen Gegenden dieser geistigen Welt. Und das ist eine sehr interessante Sache hier, die Transkommunikationsforschung. Das ist, dass man über Tonbänder, auch über Filme, aber Tonbänder noch besser, eben Fragen an die geistige Welt stellen kann und dann auf einmal ist am Tonband eine Antwort drauf. Funktioniert nicht immer, ist auch nicht immer leicht lesbar. Ich habe im Buch dort hier ein kleines Buch, wie das gemacht wird. Aber das ist eigentlich schon sehr ausgereift, diese Methode. Und das ist besonders bei Leuten wichtig, bei denen Angehörige aus dem Leben gerissen wurden. Durch einen Unfall oder was, wo viele unfertige Dinge hier zurückgeblieben sind. Auch für die Leute hier. Dann Mystik ist natürlich sowieso klar, in allen Religionen gibt es Mystik, selbst in den materialistischen Religionen. Wenn man das Kapital von Marx liest, das ist nicht wissenschaftlich, da ist mehr Mystik drinnen als sonst was. Ja? Und auch in der Evolutionstheorie ist eine ganze Menge Mystik drinnen, wenn man das so einmal sagen kann. Das große Buch der Mystiker ist eine Zusammenfassung, es liegt auch dort hinten, wenn sich das jemand anschauen möchte. Aber es gibt natürlich die tibetische Mystik, die Mystik der Zahlen, die jüdische Mystik und so weiter. Das sind nur ein paar Beispiele, damit wir in das Thema ein bisschen hineinkommen. Dann gibt es Erfahrungen mit Menschen in Todesnähe. Und hier haben Raimund Moody, Kübler-Ross und andere viel Material zusammengetragen, das sie aus Interviews, aus Gesprächen mit Leuten hatten, die eben schon in der geistigen Welt gesehen haben, die knapp vor dem Tod sind, die Nahtoderlebnisse gehabt haben und so weiter. Gibt es eine ganze Menge Material. Viele Leute sagen, es gibt über die geistige Welt nichts. Es gibt eine ganze Menge. Wenn man jetzt zum Thalia geht zum Beispiel, braucht man sie nur in die Esoterik ein bisschen da eine. Da gibt es reihenweise Bücher über die Engel. Das ist momentan ein Trend. Aber es gibt viel, viel mehr diesbezüglich. Dann gibt es konkrete mediale Botschaften aus dem Jenseits. Auch hier sind ein paar Bücher dort hinten. So gut der Titel, Tote sind oft sehr lebendig. Oder Besuche aus dem Jenseits. Silvia Brauni hat mehrere Bücher geschrieben hier. Und dann gibt es natürlich auch, wenn ich eine Fähigkeit habe, jede Fähigkeit kann man ausbilden. Auch mediale Fähigkeiten kann man ausbilden, wenn man sich nicht fürchtet davor. Und in England und in Amerika gibt es tatsächlich eine Medienausbildung. Und es gibt auch, hier zum Beispiel ein Certificate of Accomplishment, das ist sozusagen ein Diplom. Da werden bestimmte Dinge einfach gelehrt. Und ich weiß nicht, war jemand schon in einer spiritistischen Kirche? Hat jemand sowas schon mal miterlebt? Die Gabi? Sonst niemand. Ich habe es auch einmal miterlebt. Ich war in den 70er Jahren doch einige Jahre in Amerika und habe dann am Anfang 1980 habe ich die Möglichkeit gehabt, mit zwei Kollegen nach Amerika zu fahren. Und wir waren 3 Wochen in San Francisco. Und haben gesagt, da muss man doch einmal die Gelegenheit nutzen, wenn man schon einmal dort ist, gehen wir mal in eine spiritistische Kirche. Wir waren tatsächlich in einer spiritistischen Kirche und wir haben uns da so reingesetzt und da kommt nicht der Priester mit Ministranten und so, sondern da kommt dann ein Medium. Das hat sich vorher schon vorbereitet und die macht dann so eine Art Channeling. Und die gibt von der geistigen Welt durch, da können sich die Geistmenschen bei ihr melden sozusagen und möchte dann mit den Leuten, die im Publikum hier sind, Kontakt aufnehmen. Manchmal fällt dieser Kontakt leicht und manchmal fällt dieser Kontakt schwer. Besonders dann, wenn es sich um Personen handelt, die einander nicht kennen. Also diese Dinge gibt's. Und es gibt durchaus relativ seriöse Ausbildungen, die dort anerkannt sind. Bei uns aber kann man sich das gar nicht vorstellen. Ja. Und dann gibt es natürlich Erlebnisberichte mit Beschreibungen des Aufbaus und der Funktionsweise in der geistigen Welt. Wie funktioniert die geistige Welt? Wie kommt diese geistige Materie zustande? Wie kommen die Blumen und die Landschaften dort zustande? Bleiben die oder nicht? Und hier möchte ich besonders auf Robert James Lees hinweisen, Anthony Borcher und Francesco, ein Wanderer im Lande der Geister. Ich weiß nicht, ob diese Dinge schon jemand gelesen hat, die sind aber sehr spannend, wo doch sehr viele interessante Wegbeschreibungen und Situationsbeschreibungen enthalten sind. Das heißt, medial begabte Menschen überbringen diktierte Botschaften von Personen, die bereits in der geistigen Welt leben. Ganz konkrete Botschaften aus der geistigen Welt. Dann gibt es natürlich die heiligen Schriften der Weltreligionen, die auch die einen mehr, die anderen nicht so sehr, mit der geistigen Welt zu tun haben. Die Tora, Bibel, Koran und natürlich auch die Upanishaden, hinduistische Sachen und auch natürlich das I Ching oder buddhistische Sachen. Und eines der interessantesten Zusammenfassungen, die es da gibt überhaupt, das ist World Scripture. Auch dieses Buch habe ich hinten, kann man sich natürlich auch anschauen. Und dann gibt es noch ganz aktuelle Botschaften aus der geistigen Welt. Einer von denen ist Dr. Sang Hun Lee, der ist 1997 in die geistige Welt gegangen. Und ich möchte hier das Schlusswort von seinem ersten Buch, das er diktiert hat, nur kurz zitieren. Er schreibt hier, das Gesetz in der geistigen Welt ist absolut und es kann nicht verändert werden. Es ist ewig. Der Schlüssel zur geistigen Welt ist die Qualität unseres Erdenlebens. Um den erforderlichen Standard in der physischen Welt zu erreichen, lebt jeden Augenblick so, dass er eine Vorbereitung auf die geistige Welt ist. Legt jede Aktion, die ihr machen wollt, auf die Waagschale und fragt euch, wo wird sie mich in der geistigen Welt hinführen? Wenn wir in der physischen Welt vom himmlischen Gesetz abweichen, werden wir gefangen sein in der geistigen Welt und nicht entfliehen können. Das himmlische Gesetz wirkt dann wie eine Falle, in der man tatsächlich gefangen sein kann. Und hier diesen Spruch aus der Bibel kennt jeder, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören, wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören, wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und ich glaube, der nächste Satz ist der aller wichtigste, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, dort, was dir wichtig ist, das lässt dir nicht in Ruhe, das beschäftigt dich. Das war jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Einblick, was es alles gibt. Es gibt noch tausendmal und abertausendmal mehr. Aber hier nur, damit wir ins Thema ein bisschen hineinkommen. Der zweite Schritt wäre dann die Zusammenführung des Wissens über die geistige Welt, das wir von den verschiedenen Kulturen übernommen haben, zum Zwecke einer weiterführenden systematischen Erforschung. Es geht tatsächlich so, dass man die geistige Welt systematisch erforschen sollte. Nicht nur in der Mystik stecken bleiben sollte. Aber, und wenn man da eines dieser Bücher liest, wenn man zum Beispiel Anthony Borger liest, der englische Monsignore, der wirkt dort ja in einer sehr, sehr angenehmen Umgebung. Und wenn man jetzt glaubt, aha, die geistige Welt ist so, wie Anthony Borger sie beschreibt, und dann liest man den Francesco dazu, dann denkt man, die beschreiben ja ganz was anderes. Das kann das ja gar nicht sein, das ist ja nicht dasselbe. Ja? Das macht das Ganze auch nicht leichter in Wirklichkeit. Die mögen einem so erscheinen, dass das wirklich so wie ein Puzzle ist, dass man erst zusammensetzen muss, diese Informationen. Ja? Aber hier, ein solches Puzzle wäre noch leicht. In Wirklichkeit ist das nicht ein zweidimensionales Puzzle, sondern in Wirklichkeit ist es ein mehrdimensionales Puzzle. So, das heißt, es gibt sehr niedrige Ebenen in der geistigen Welt, sehr hohe Ebenen in der geistigen Welt. Es gibt Berichte aus der geistigen Welt, zum Beispiel Robert James Lees. Robert James Lees ist in einer bestimmten Gegend hier zu Hause. Es gibt noch tiefere, niedrigere Ebenen in der geistigen Welt. Es gibt noch viel, viel höhere. Und dann gibt es solche, die sich eher horizontal bewegen, in einem Bereich, so wie Anthony Borger zum Beispiel. Und dann gibt es Berichte, wo sich die Berichterstatter vertikal bewegen. Das heißt, das sind meistens, oder in der Regel sind das Berichte von Leuten, die relativ hoch stehen und die dann Missionen bekommen, dass sie tiefer hinuntergehen sollen, anderen helfen sollen. Sang Hun Lee ist so einer zum Beispiel. Das ist ein sehr, sehr hochstehender Geist, konnte Hitler und Stalin einladen dorthin, wo er zu Hause ist. Die waren total verwundert, aber er hatte die Aufgabe, Hitler zu besuchen, Stalin zu besuchen, Lenin zu besuchen, Mussolini zu besuchen und so weiter. Und jetzt hier die richtige Relation zu finden, wo ist so ein Bericht einzuordnen, das ist, wenn man ganz alleine ist, ist das nicht leicht. Wenn man ein bisschen Hilfe hat, tut man sich dann ein bisschen leichter. Wo wird das Tischlrücken angesiedelt sein? Kennt jeder Tischlrücken? Schon zumindest einmal gehört davon? Oder wo sind hohe Offenbarungen von der Bibel oder von irgendwo angesiedelt? Und da dürfen wir die Gegenden dann nicht verwechseln, weil sonst kommt man dann in ein totales Wirrwarr. Und die Dinge passen dann nicht mehr zusammen. Es gibt mehrere Kriterien, aber eines der aufschlussreichsten, das habe ich schon erwähnt, ist die vertikale Beweglichkeit eines Berichterstatters. Die vertikale, auf und ab. Berichterstatter aus hohen Regionen können in tiefere hinunter und haben dort oft eine Mission zu erfüllen. Geistmenschen in den unteren und untersten Regionen hingegen sind in ihrer Situation gefangen und können nicht einfach in höhere Regionen hinauf.